Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Historischer Sieg. Sinn Féin hat bei der Parlamentswahl in Irland die meisten Stimmen erhalten. Warum die Partei die etablierte Konkurrenz vom ersten Platz verdrängen konnte, das besprechen wir zu Beginn der Sendung. Außerdem in Europa heute. Ziemlich beste Nachbarn, 100 Jahre deutsch-dänische Grenze. Und vor der Sicherheitskonferenz in München senden wir NATO-Skizzen aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Heute aus dem Hauptquartier in Brüssel. Sinn Féin galt als politischer Arm der IRA, die gewaltsam für ein vereinigtes Irland kämpfte. Doch bei dieser vorgezogenen Parlamentswahl setzte Sinn Féin auf andere Themen als die Wiedervereinigung der Grünen Insel. Und das ist bei den Wählern wohl gut angekommen. Erstmals seit 1922 siegte nicht eine der beiden großen Volksparteien, die konservative Regierungspartei Fine Gael von Premierminister Leo Varadkar oder die ähnlich gesinnte Fianna Fáil. Sie kommen zusammen auf rund 45% der Stimmen, so der aktuelle Stand der Auszählung. Doch vor ihnen liegt Sinn Féin mit 24,5% der Wählerstimmen. Das gab es noch nie. Ich bin nun verbunden mit unserem Irland-Korrespondenten Martin Alliot in Dublin. Herr Alliot, bei der letzten Wahl 2016 hatte Sinn Féin nur rund 14% der Stimmen erhalten. Wie ist denn jetzt der Parteichefin Mary Lou MacDonald gelungen, 24,5% der Stimmen zu gewinnen?
Ich glaube, zum einen hat es geholfen, dass sie nicht Gerry Adams ist, also keine eigene Vergangenheit in der irisch-republikanischen Armee verteidigen musste. Sie hat es ferner geschafft, sich als einzige neuartige Alternative darzustellen in diesem Wahlkampf. Die größte Oppositionspartei, Fianna Fáil, war gewissermaßen Komplizin für alles, was Leo Varadkar falsch gemacht hatte, weil sie diese Minderheitsregierung duldete. Also Sinn Féin hatte quasi das Oppositionsfeld für sich selbst und konnte auf junge Stimmen zählen, die politisiert worden waren während der beiden wichtigen Referenden in Irland über Schwulenehe und Abtreibung in den letzten Jahren. Und dieser Impetus hat zu diesem beispiellosen Wahlresultat dann geführt.
Noch Premier Varadkar hat sich im Brexit-Streit relativ gut positioniert und konnte auch Grenzkontrollen verhindern. Die Wirtschaft wächst ebenfalls wieder. Warum haben das die Wähler nicht honoriert?
Sie haben das einfach als gegeben akzeptiert, aber ihn dafür nicht belohnt, sondern ihr Hauptaugenmerk auf die einheimischen Versäumnisse des Staatsmannes Varadkar gezielt, nämlich Wohnungsbau, Mieten in Dublin, aber auch anderswo sind schlicht unerschwinglich, nicht nur für junge Leute. Das Gesundheitswesen darbt nach wie vor, Wartelisten werden immer länger, die Notfallstationen sind überfüllt und das wurde Leo Varadkar zum Verhängnis.
Sinn Féin ist vom eigenen Erfolg überholt worden und die Partei hat nicht mal genug Kandidaten für das Parlament aufgestellt. Sie wird also wahrscheinlich auch nicht die Regierungschefin stellen. Was glauben Sie, wie werden jetzt die Verhandlungen sein?
Schwierig, schwierig, denn es gibt zahlreiche Vorbedingungen, die wohl aufgeweicht werden müssen. Die beiden ehemaligen großen Parteien, Fianna Fáil und Fine Gael, haben geschworen, sie würden nicht miteinander eine Koalition bilden, obwohl das eigentlich der logische Ausgang dieser Wahl sein sollte, weil die beiden Parteien kaum zu unterscheiden sind. Beide haben zudem gesagt, sie würden nicht mit Sinn Féin paktieren. Die Fianna Fáil-Partei unter Micheál Martin hat das allerdings gestern Nacht angesichts der Wahlresultate etwas aufgeweicht. Ich erwarte Gespräche zwischen diesen beiden Parteien, möglicherweise unter Einschluss auch der Grünen. Ob das dann klappt, werden wir sehen.
Warum paktieren denn die beiden etablierten Parteien nicht miteinander?
Historische Gründe, ihre Großväter haben in den um 1920, also vor 100 Jahren, einen Bürgerkrieg gegeneinander geführt. Aber es kommt auch hinzu, dass In einem solchen Pakt wäre Sinn Féin dann die größte, wichtigste Oppositionspartei, die bei der nächsten Wahl, wann auch immer die kommt, dann zusätzlich punkten könnte mit Regierungskritik.
Sinn Féin sitzt ja nun in beiden Teilen Irlands in der Regierung, vielleicht, beziehungsweise sie sitzen in der Regierung, ist nur die Frage, ob sie den Premier stellen. Die Wiedervereinigung Irlands ist nach wie vor das hehre Ziel dieser Partei. Wird das nun wieder und diesmal auf einem anderen Niveau diskutiert?
Ich glaube ja, falls Sinn Féin in die irische Regierung eintritt, und das ist keinesfalls gegeben, falls es dazu käme, würde diese Frage stärker in den Vordergrund rücken. Aber die Partei hat während des Wahlkampfes vernünftigere Töne angeschlagen. Sie beharrt nicht mehr auf einem sofortigen Referendum zu dieser Frage, was sehr gefährlich wäre, glaube ich, sondern sie sieht einen Zeithorizont von 5 Jahren, in dem ein derartiges Referendum beidseits der Grenze stattfinden sollte. Brexit hat das Parallelogramm gänzlich verschoben. 5 Jahre sind meines Erachtens ein vernünftiger Zeitraum, um in dieser Frage zu einem Referendum zu kommen.
Über den historischen Sieg von Sinn Féin sprach ich mit Martin Aljot, Irland-Korrespondent in Dublin. Vielen Dank dafür. Heute vor 100 Jahren, am 10. Februar 1920, stimmten die dänischen Mitbürger in Schleswig für ihre Zugehörigkeit zu Kopenhagen. Und Deutschland, Verlierer des Ersten Weltkrieges, musste den Norden Dänemark überlassen. Dieser 27 Kilometer lange Grenzverlauf ist seitdem, seit 100 Jahren, unverändert. Und der Umgang mit den Minderheiten nördlich und südlich dieser Grenze gilt europaweit als Vorbild. Ein Grund, um in Dänemark das Jubiläum zu feiern, Carsten Schmiester berichtet.
Zum 100. Geburtstag der deutsch-dänischen Grenze lässt sich beides zu Recht behaupten. Sie funktioniert, diese Grenze, hat aber auch schon bessere Zeiten gesehen. Es gab sie vor noch gar nicht so langer Zeit ohne Grenzkontrollen, die Dänemark vor 4 Jahren nach dem Flüchtlingsjahr 2015 wieder eingeführt hat und an deren Abschaffung aktuell nicht gedacht ist. Durchschnittlich 60.000 Mal pro Woche werden Pässe gezeigt. Das nervt, vor allem Pendler, wenn sie mal nicht einfach durchgewunken werden. Und die Grenze war jenseits der regulären Übergänge vor noch viel kürzerer Zeit frei überquerbar, vor allem für Tiere. Jetzt steht da ein Zaun, 70 Kilometer lang, der Wildschweine an der Einwanderung aus Deutschland hindern soll, aus Angst, sie könnten die afrikanische Schweinepest einschleppen. Aber sonst läuft's im dänisch-deutschen Grenzleben. Die Minderheiten der jeweils anderen Nationen leben auf beiden Seiten gut mit den Einheimischen zusammen, haben ihre Schulen, ihre politischen Vertreter, ihren ganz eigenen Kulturmix. Und sie denken nicht daran, an dem zu rütteln, was da vor 100 Jahren per Volksabstimmung beschlossen wurde. Nordschleswig oder Süderjütland für die Dänen wurde wieder dänisch. Weshalb in Dänemark auch die Wiedervereinigung gefeiert wird, aber eben auf die dänische Art. Friedlich und freundschaftlich, ohne Häme. Ganz im Sinne ihrer Königin Margrethe, die im vergangenen Jahr Schleswig-Holstein besucht hat und unter anderem im Flensburger Rathaus sprach. Dabei erinnerte sie an die Grenzziehung von 1920.
Es hat seitdem im Großen und Ganzen um diese Grenze Ruhe und Akzeptanz gegeben. Sie hat die formale Basis für ein Grenzland gebildet, in dem die friedliche Koexistenz sich hier in ihrer Vielfalt und ganz eigenen Tonart entwickelt hat.
Damit hat sie den Ton für die Feierlichkeiten gesetzt. Bis zum Sommer gibt es in ganz Dänemark um die 1000 Jubiläums, darunter besonders viele kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen. Viele stehen auch im Zusammenhang mit dem deutsch-dänischen kulturellen Freundschaftsjahr, das bereits seit Ende 2019 läuft. Und auch politisch wird das Jubiläum als richtungsweisend gewürdigt unter anderem von Dänemarks sozialdemokratischer Regierungschefin Mette Frederiksen. Südjütland wurde nicht durch Krieg, sondern durch eine friedliche Volksabstimmung mit Dänemark wiedervereint. Durch Vertrauen, das auch heute noch die Basis für die Zusammenarbeit im Grenzgebiet ausmacht. Ein internationales Vorbild. Auf diesem Vertrauen basiert nämlich nicht nur das gute Verhältnis zu Deutschland, sondern auch die europäische Zusammenarbeit. Wer daran zweifelt, möge sich Großbritannien angucken. Simon Faber ist Projektleiter für die Feierlichkeiten zur Wiedervereinigung 2020. Ihm ist es wichtig, dass vor allem die jüngere Generation in Dänemark begreift, was da vor 100 Jahren geschehen ist. Es ist eines der wichtigsten Ereignisse der neueren dänischen Geschichte und hat das Dänemark von heute geformt zum Nationalstaat, der seine südliche Grenze definiert und damit ein gesundes Verhältnis zum Nachbarland Deutschland bekommen hat. Gesund. Das trifft es eigentlich sehr gut. Weder Norddeutsche noch die Dänen neigen ja zum Überschwang. Sie sind sachlich und kühl. Da ist ein gesundes Verhältnis schon etwas sehr, sehr Gutes. Das Ergebnis einer jahrzehntelangen Annäherung und Wiederannäherung, gerade nach dem Ende der deutschen Besetzung Dänemarks im Zweiten Weltkrieg. Stefan Kleinschmidt ist Vorsitzender des Ausschusses für Kultur, Sport, Handel und Tourismus im süddänischen Sønderborg. Diese Grenzziehung war ein historisches Ereignis, das unsere Region sehr stark geprägt hat. Zum Glück haben die deutschen Schulen und die deutschen Vereine und die dänischen Vereine sich durch all die Jahre aufeinander zubewegt. Und zwar von einem anfänglichen Gegeneinander zu einem seit langem gelebten Miteinander und Füreinander.
Carsten Schmiester berichtete von der deutsch-dänischen Grenze. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte gleich zu Beginn ihrer Amtszeit klar, dass diese EU-Kommission eine geopolitische Ausrichtung haben solle. Europa müsse die Sprache der Macht lernen, sagte sie mit Blick auf die Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Eine gemeinsame Geopolitik, der nun nur noch 27 Mitglieder, ist schon eine Herausforderung. Und die Frage, ob die EU ihre Interessen verteidigen könne, im Notfall militärisch, wird auch ein Thema auf der Sicherheitskonferenz Ende dieser Woche in München. Von der Leyen setzt nach wie vor auch auf das mächtigste Verteidigungsbündnis der Welt, die NATO. Doch hier gibt es ebenfalls Finanzierungs- und Kommunikationsprobleme, wie der Einmarsch des NATO-Mitgliedes Türkei in Syrien nur zu deutlich gezeigt hat. Welche unterschiedlichen Interessen die NATO-Mitglieder an das Militärbündnis haben, ob sich Europa weiterhin auf den amerikanischen Schutzschirm verlassen kann und welche Bedeutung die französischen Atomwaffen für die Sicherheit Europas haben, diese Fragen werden wir aus 5 verschiedenen Perspektiven stellen. Heute berichtet Bettina Klein aus dem NATO-Hauptquartier in Brüssel.
Der Sound draußen ist derselbe geblieben. Wie das alte NATO-Hauptquartier, so liegt auch das neue, nahe am Flughafen Brüssel-Zaventem. Man könnte sagen, es illustriert akustisch die internationale Anbindung. Doch diese Nähe ist eher Zufall. 1915 wurde auf dem heutigen Gelände ein Zeppelin-Flugplatz eröffnet. Charles Lindbergh landete hier. Später war es der erste und größte Auslandsflughafen Belgiens. Das Grundstück gehört bis heute dem belgischen Verteidigungsministerium. Eine große, unbenutzte Freifläche, die zur Verfügung stand, als die NATO schon vor 20 Jahren nach einem neuen Quartier Ausschau hielt. Die Pointe ist, dass die NATO erst seit ganz kurzer Zeit in einem Gebäude residiert, das so aussieht, wie man sich ein Hauptquartier eines großen Militärbündnisses vorstellt. Viel Glas, Stahl und Granit, lange Wege, ein riesiges Gelände. Eines der größten Gebäude in Belgien. Bogdan Lazaroy hat als Projektleiter den Umzug 2018 aus dem Provisorium auf der anderen Straßenseite hierher betreut.
It is a building designed specifically for the purpose of
Das Gebäude wurde speziell für diesen Zweck als Hauptquartier konzipiert. Es ist einzigartig insofern, dass es als einziges Gebäude der Welt Vertretungen aus 29 Ländern unter einem einzigen Dach versammelt.
Andere Organisationen wie die EU oder die UNO haben natürlich auch große Versammlungsgebäude. Die nationalen Delegationen aber sind jeweils in der ganzen Stadt verteilt.
not only work together, we also eat together. We go in every now and then just take a break also and have a cup of coffee.
Hier sitzen alle zusammen, erklärt der Amerikaner mit rumänischen Wurzeln, während wir durch die große Agora den Innenhof gehen. 2,5 Mal so lang wie ein Fußballfeld, 32 Meter hoch. Das Design des NATO-Gebäudes hat viel Symbolkraft. Hier spiegeln sich die Werte wider, für die das Bündnis steht.
Wenn Sie es aus der Luft betrachten, sieht es aus wie die Finger zweier Hände, die ineinander verschränkt sind, in einer Geste des Schutzes. Das steht natürlich für die Rolle des Bündnisses als Verteidigungsgemeinschaft.
Das zweite Motto ist Transparenz. 7300 Quadratmeter Glas wurden hier verbaut. Botschaft: Die NATO hat nichts zu verbergen. Und schließlich drittens das Konsensprinzip, das nur durch ständige Konsultationen und Dialog verwirklicht wird, symbolisiert durch den riesigen Innenhof, der alle Büros der 29 Delegationen verbindet.
Es ist so konzipiert, dass es zwischen den Flügeln des Gebäudes keine andere Verbindung gibt. Alle müssen hier entlang und einander begegnen. Ich treffe zum Beispiel einen Kollegen und denke, ach, das und das muss ich mit ihm noch besprechen. Und es ist gut möglich, dass wir das hier in 5 Minuten klären und dafür nicht ein extra Meeting brauchen.
Das erinnert mich, wir sollten das folgende Problem diskutieren. Es ist sehr möglich, dass wir es in einer 5-Minuten-Konversation rather than yet have another meeting.
Die Frage der internen Abstimmung ist mittlerweile besonders brisant geworden für das Bündnis. Angestoßen vom deutschen Außenminister Heiko Maas soll ein interner Konsultationsprozess unter Leitung des NATO-Generalsekretärs den politischen Dialog im Bündnis stärken. Die Einzelheiten sind noch nicht beschlossen. Wir stehen im großen, ovalen Konferenzsaal, dem Herzstück des Hauptquartiers. Hier finden alle Treffen des NATO-Rates statt. Das pulsierende Herz der NATO, eine gute Metapher, findet Pierre Casalet, stellvertretender NATO-Sprecher. Das Bündnis sei nicht hirntot, sondern sehr aktiv, lebendig und immer dabei, sich wieder an neue Gegebenheiten anzupassen. Wir hatten immer interne Spannungen, vom ersten Tag an, sagt Casalet. Aber dafür haben wir ja dieses Forum. Ein Forum für Diskussionen zwischen Verbündeten mit verschiedenen Interessen, mit unterschiedlicher Geschichte und Geografie.
Aber in Räumen wie diesem können wir darüber diskutieren und Übereinstimmung finden in den Fragen, die uns verbinden. Man darf nicht vergessen, es ist die einzige Organisation, die Verbündete aus Nordamerika und Europa an einen Tisch bringt. In Zeiten der Spannung ist es wichtig, dass wir uns treffen und reden können.
It's important to recognize this is the only alliance or the only organization that brings together European and North American allies. And at times of tension, it's important that we're able to meet and discuss.
Im Public Square des Hauptquartiers können sich akkreditierte Journalisten und angemeldete Besucher frei bewegen. Es gibt einen Supermarkt, eine Apotheke, eine große Kantine und ganz wichtig, eine Cafeteria als Treffpunkt. Dazu Konferenzräume, eine Bibliothek, den Arbeitsbereich für die Medien sowie einen theaterartigen Saal für die Pressekonferenzen. Danach erst folgen noch einmal Sicherheitsschleusen. Dahinter arbeiten die Delegationen der 29 Mitgliedstaaten rund um die Agora. Dass alle unter einem Dach sind, erleichtert es uns sehr, sagt Pierre Casalet, stellvertretender NATO-Sprecher.
The fact that we're in the same building together makes a massive difference. We share the same cafeteria, the same canteen, the same coffee shop. So we see each other the whole time.
Bei der NATO scheinen sich immer irgendwie amerikanische Hemdsärmeligkeit mit französisch geprägtem Lebensstil zu mischen. Immerhin, wir sind in Brüssel. Es herrscht eine geschäftige, dabei relaxte und freundliche Atmosphäre. Die Stimmung im politischen Hauptquartier jedenfalls ist gut.
Bettina Klein berichtete. Morgen berichten wir an dieser Stelle vom traditionellen Fremdeln in Frankreich mit dem Militärbündnis. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.